Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ich habe schon gesagt, dass ich in Ludwigsburg arbeite, zu 40% Kinder- und Jugendbereich bin ich da. Und dann arbeite ich noch zu 30%, hat mich der SV-Verband, Süddeutsche Gemeinschaftsverband, wo wir ja dazugehören, die haben mich angestellt für Gemeindegründung. Und zwar wollen wir in Ludwigsburg und Umgebung Gemeinden gründen, wo auf jeden Fall der Fokus mit Menschen, die noch nicht in der SV-Gemeinde oder auch in der größeren Gemeindelandschaft in Ludwigsburg sind. Und in diesem Rahmen stelle ich mir die Frage, warum kommen Menschen in Gemeinde? Also was bringt Menschen eigentlich zusammen? Und jetzt vielleicht auch die Frage an dich hier, warum kommst du heute Morgen hierher? Also kommst du jetzt vielleicht wegen dem, was ich zu sagen habe, wegen der Predigt? Kommst du vielleicht wegen der Musik her, wegen dem Lobpreis? Oder warum kommst du her? Und vor kurzem habe ich mit einer Person darüber geredet, so auch über das und das Ganze online jetzt und so. Und dann hat die Person gesagt, ja eigentlich, es ist schon interessant, online, also jeder von uns kann online viel Besseres bekommen, wie vielleicht vor Ort in der lokalen Gemeinde. Also ihr könntet jetzt alle wahrscheinlich über YouTube oder einfach über das Internet, könntet ihr den besten Lobpreis bekommen von der Qualität her, mit der besten Musiker, perfekt abgestimmt, also viel besser wie vielleicht hier. Ihr könntet euch eine Predigt anhören von dem Theologe, der viel mehr Ahnung hat wie ich jetzt. Und trotzdem sitzt ihr aber hier. Also die Frage ist, warum kommen Menschen dann trotzdem noch vor Ort, wenn es doch online so viele Dinge auch abzuholen gibt? Und die Person, mit der ich da geredet habe, die hat dann gesagt, dass du online alles bekommst, außer die Gemeinschaft. Du bekommst keine Gemeinschaft online vor deinem Laptop, bekommst du nicht so, wie wenn du jetzt hier bist. Und über dieses Thema möchte ich jetzt aber mit euch heute ein paar Gedanken machen. Was ist Gemeinschaft oder was ist echte Gemeinschaft? Und deswegen habe ich das Thema, jetzt gucke ich mal, ob das funzt. Jawohl, habe ich das mal so genannt, Durchbruch zur echten Gemeinschaft. Das ist vielleicht nicht das Griffigste, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber da möchte ich mir jetzt heute Gedanken machen. Und aber die Frage, was ist echte Gemeinschaft? Was ist echte Gemeinschaft und was braucht es dafür eigentlich? Denn dass ein loses Zusammensein, sage ich mal, nicht echte Gemeinschaft bedeutet, das kennst du vielleicht. Man kann inmitten, oder so kenne ich das zumindest, man kann inmitten von Menschen sein und kann sich trotzdem mutterseelenallein fühlen. In Zeiten vom Internet ist das auch sehr bekannt. Du kannst online tausende Freunde haben, Leute, die dir folgen, aber vielleicht zu deinem Geburtstag kommt niemand oder wenn du mal im Krankenbett liegst, kommt keiner von denen Leute. Und ich denke, leider ist es auch manchmal so in Gemeinde, dass man in Gemeinde sein kann und trotzdem sich alleine fühlt oder einsam ist. Und diese Gedanken, die ich jetzt habe, die habe ich vieles auch von jemand anders übernommen, und zwar von ihm hier. Wahrscheinlich kennen ihn, kennen das Bild, das ist Dietrich Bonhoeffer. Und es ist ja echt interessant, was Gott irgendwie durch ihn so macht oder wie er immer noch auch heute Gedanken hat, die sehr, sehr aktuell sind und sehr, ja, die Menschen bewegen. Er war im Dritten Reich, also Nationalsozialismus, war er ja relativ früh schon, also er war Pfarrer und war aber relativ früh schon auch aktiv im Widerstand gegen das Nazi-Regime. Und er hat offen dann auch gegen Hitler und gepredigt auch und hat am Ende seines Lebens auch dafür bezahlt. Also er ist ja in der allerletzte Woche vom Zweiten Weltkrieg ist er dann noch auf direkter Befehl von Adolf Hitler umgebracht worden für seinen Widerstand. Was er aber auch gemacht hat, er hat ein Predigerseminar gemacht, in Finkenwalde hieß der, dieser Ort. Und da hat er auch seine Studenten, die da auch mit ihm waren, die hatten eine sehr enge Gemeinschaft, haben so eine Kommune gelebt. Und dann schreibt Bonhoeffer auch über diese Zeit dieses Buch hier. Ist ein kleines Buch, aber sehr, sehr gut, wie ich finde. Gemeinsames Leben heißt es. Und auch, wie gesagt, auch wenn es jetzt schon gut 80 Jahre her ist, finde ich das sehr aktuell, was er über Gemeinschaft schreibt. Und da möchte ich anfangen, kurz einen kleinen Auszug vorlesen von ihm. Er schreibt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt. Weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft haben, miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Und dann macht er weiter und sagt, die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Wir dürfen nicht Sünder sein. Und dann folgt er daraus, darum bleiben wir mit unserer Sünde allein. Und ich kenne jetzt eigentlich so gut wie niemand hier oder fast niemand hier, aber ich mag dir einfach mal die Frage stellen, hast du hier in Ditzingen oder vielleicht darüber hinaus Gemeinschaft mit Menschen, die Sünder sind? Und jetzt sagst du wahrscheinlich, ja klar, wir alle hier sind ja Sünder, aber wirklich die konkrete Frage, hast du irgendeinen Platz, hast du einen Ort, hast du einen Mensch, wo du mit deiner Sünde hin kannst, wo du auch ganz ehrlich vielleicht deine geheime Gedanken aussprechen kannst, das, was wirklich hier innen drin passiert. Zum Beispiel, wo du jemand ehrlich sagen kannst, boah, ich habe heute komplett versagt, vielleicht mit einer Erziehung von meinen Kindern, dass ich XY über sie gedacht habe. Wo du hin kannst und sagst, hey, ich bin unglaublich neidisch auf den oder die. Wo du sagen kannst, ja, ich habe meine Augen mal wieder da hinschweifen lassen, wo es eigentlich nicht sein soll. Oder, keine Ahnung, mir fällt es gerade unglaublich schwer, meinen Chef, meinen Kollege, wie auch immer, nicht an die Wand zu klatschen, weil ich so wütend bin auf den. Und ich bin auch christlich aufgewachsen und bin deswegen auch in Gemeinde groß geworden und so, aber dass sowas wirklich mal rauskommt, dass jemand sowas zu mir sagt oder dass ich sowas zu jemandem mal sage, dass ich sowas ausspreche, das passiert eigentlich eher weniger oder ist nicht so an der Tagesordnung. Und das ist eigentlich sehr paradox, wie ich finde, weil eigentlich ist ja für genau diese Schwachheiten meines Lebens, für genau das ist eigentlich ja Jesus gekommen. Er sagt ja selber, dass er nicht für die Gesunde gekommen ist, für das, wo alles glatt läuft, sondern für die Kranke, für das, wo ich versage, wo die Hässlichkeit meines Lebens herauskommt. Und ich glaube, und ich bin überzeugend davon, dass solange wir das nicht tun, solange wir diese Dinge nicht ins Licht holen, dass wir dann keine echte Gemeinschaft haben. Und da folge ich eher dem, was Bonhoeffer sagt. Und deswegen, Bonhoeffer, er schließt quasi und sagt, echte Gemeinschaft ist dort, wo Menschen als Sünder zusammenkommen. Echte Gemeinschaft ist nur dort, wo Menschen wirklich auch als Sünder zusammenkommen. Und jetzt eben die Frage, wie kann das gelingen, dass es passiert? Wie gelingt der Durchbruch zur echten Gemeinschaft? Und da braucht es eben das, dass ich es zugebe, dass ich versagt habe, dass ich hässliche Flecke in meinem Leben habe, dass ich einfach ein schlechter Mensch bin manchmal. Und da gibt es ein relativ altmodisches Wort, und zwar ist das die Beichte. Und jetzt würde es mich interessieren, wenn du das Wort hörst, Beichte, was du dann so denkst. Vielleicht hast du so ein Bild von diesem Beichtstuhl. Ich kenne das nur aus Filmen oder so, wo dann eine Person irgendwie in diesen Beichtstuhl reingeht und da drinnen sitzt und irgendwie so sagt, ja, ich habe das und das falsch gemacht. Und durch den Vorhang durch kommt dann die Person und sagt, keine Ahnung, also der Priester betet dreimal irgendwie das Vaterunser oder so Ave Maria oder so und dann passt es wieder. Und das ist mein Bild von Beichte. Also so kenne ich das von den Filmen. Und ich denke, also so ist bei mir, kann sein, deins ist ganz anders, dann vergiss, was ich jetzt sage, aber wenn es dir ähnlich geht wie mir, dass du an sowas denkst bei Beichte, dann denke ich, es ist sehr schade. Denn da geht, glaube ich, ein riesengroßer Schatz eigentlich verloren. Nur weil hier, glaube ich, würde ich schon sagen, was falsch gemacht wird, heißt es nicht, dass es an und für sich schlecht ist, was da passiert. Denn eigentlich, da bin ich echt davon überzeugt, das Beichte ist was richtig Gutes. Und wenn ich jetzt im Folgenden dieser Predigt das Wort Beichte nehme, dann meine ich da damit einfach das, dass ich jemandem anderen sage, wo ich versagt habe. wo mein Problem ist. Und deswegen, ich bin überzeugt, dass wir, wie gesagt, dass wir Beichte wieder viel stärker, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber so das, was ich bisher erlebt habe, bin ich der Überzeugung davon, dass wir Beichte viel stärker wieder in unsere Gemeinde, in unsere christliche Landschaft brauchen, dass wir das viel mehr wieder integrieren müssen. Und das bin ich deswegen auch der starken Überzeugung, weil das auch die Bibel sagt. Und das kennt man nämlich aus einem ganz bekannten Vers, würde ich sagen, oder ein eher bekannterer Vers der Bibel, nämlich in Jakobus 5, Vers 16. Das Ding ist aber, dass Jakobus 5, 16, dass man da oft nur den zweiten Teil kennt. Da steht nämlich, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und manchmal haben wir das, wenn wir, oder ist auch eine mega Zusage, und es stimmt, unser Gebet bewirkt was. Aber es gibt nur einen ersten Teil von diesem Vers. Das hier ist nur der zweite Teil. Und im ersten Teil steht drinnen: bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dieses damit, dieses Wort, das zeigt ja an, das zeigt einen Grund an. Also das eine passiert und dann das zweite. Das erste ist die Voraussetzung, damit das zweite eben passieren kann. Und es sagt hier Jakobus eben, hey, bekenne oder eben gebe zu oder sprich es offen aus, damit du geheilt wirst, sagt er hier. Und genau, also bekenne jemand anderem deine Sünden und dann wirst du, so wie ich das sage, die Kraft Gottes erfahren und wirst du Heilung erfahren in deinem Leben. Und vielleicht hilft uns hier auch nochmal ein Bild, um das zu verstehen. Ich denke, wenn wir das tun, diese Heilung, das ist wie ein Stück weit, ich habe hier so eine Kerze dabei, wenn Licht reinkommt in unser Leben. Also wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass unsere Welt ja nicht unbedingt so ein heller Ort ist wie dieser Raum hier, sondern die Welt ist ein relativ dunkler Ort, relativ viel Dunkelheit ist da drinnen. Und sowohl in dieser Welt, aber auch in meinem Herzen, wenn ich die Bibel lese und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann merke ich, dass hier drinnen schon relativ viel Dunkelheit ist, um in diesem Bild zu sprechen. Und was aber passiert jetzt, wenn man beichtet, dann passiert das quasi. Na, Klassiker, jetzt funktioniert es nicht. Ja, doch. Dann kommt Licht in das Leben rein. Also wenn du eine konkrete Sünde aussprichst, dann kommt Licht in die Dunkelheit hinein, in dein Leben hinein. Dann verliert Sünde, dann verliert diese Verfehlung ihre Kraft. Man hat keine Chance mehr, weil, und das ist nämlich der Punkt, wenn es passiert, dann bist du nicht mehr allein, dann bist du in der Gemeinschaft mit deinem Bruder oder deiner Schwester hier im Glaube und aber auch mit Jesus. Und deswegen sagt Bonhoeffer wiederum, dass Beichte, dass es eigentlich eine Bekehrung ist, weil da was passiert. Nämlich, wir erfahren ganz neu, dass Jesus tatsächlich für diese Sünde gestorben ist. Und man lässt eben Licht in diese Dunkelheit hinein. Und wenn wir das aber jetzt Umkehrschluss wiederum nicht machen, wenn wir nicht diese Dinge ans Licht holen, rausbringen, dann werden wir immer einsamer und haben eben nicht Gemeinschaft. Und das ist nämlich auch das Wesen von Sünde oder die Taktik, die der Teufel verwendet, nämlich er sagt dir und mir, hey, erzähl bloß niemand irgendwas davon. Erzähl niemand, was du gemacht hast. Bleib allein mit all dem. Und je einsamer, also je mehr das funktioniert, dass wir das nicht sagen, desto einsamer werde ich und desto zerstörender wird auch diese Macht der Sünde in meinem Leben. Desto tiefer man sich darin verwickelt, desto brutaler wird wiederum die Einsamkeit, die man erfährt. Und deswegen führt mich das zu der folgenden Frage. Kann es sein, dass wir, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dass wir aufgrund von fehlender Beichte keine echte Gemeinschaft haben? Kann es sein, dass weil wir das vernachlässigen, dass wir keine echte Gemeinschaft haben in den Gemeinden? Kann es sein, dass auch diese fehlende, echte Gemeinschaft wiederum das ist, warum wir manchmal vielleicht so kraftlos sind in unserem geistlichen Leben. Warum wir auch keine Fortschritte in unserem Leben machen in Bezug auf Sünde. Also nicht, dass wir gar nicht mehr sündigen, das ist klar, das wird hier nie passieren, aber dass wir schon im Umgang mit manchen Sünden, dass wir weniger oft und auch weniger stark sündigen. Und kann es auch sein, dass wenn wir sowas nicht machen, wenn wir dieses Licht nicht reinlassen, dass wir dann auch irgendwie denken, dass Gott ja eigentlich auch gar nichts machen kann im eigenen Leben. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wenn wir Heilung erfahren wollen, dann müssen wir beichten. Und jetzt kannst du vielleicht denken, okay, was, also stimmt es wirklich? Und deswegen möchte ich dir einfach eine kleine Geschichte erzählen mit meinem Freund. Es ist folgendermaßen, ich bin jetzt im Sommer schon seit ein paar Jahren auf so einem Camp dabei. Und da ist folgendermaßen, da hat man immer mit einem anderen Mitarbeiter hat man ein Zelt zusammen. Also da hat man genau zwei Mitarbeiter und dann kommt für 9 Tage kommt so ein ganzes Zelt an Teens, für die man quasi verantwortlich ist. Und ich war mit meinem Kumpel aber schon länger unterwegs und ich habe aber gemerkt, irgendwie habe ich schlechte Gedanken ihm gegenüber. Und ich wusste nicht, woher die kommen. Aber ich wusste irgendwie, er nervt mich. Da waren Dinge, das hat mich gestresst. Was habe ich gemacht? Ich habe das Gott gesagt, ich habe versucht, dagegen zu kämpfen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe weiterhin diese schlechte Gedanken in meinem Leben. Und dann war es folgendermaßen, dass wir eben an diesem Sommercamp waren und ich wusste, ich mache jetzt mit ihm ein Zelt und ich bin für die nächsten 9 Tage für, keine Ahnung, 6, 7, 8 Teens verantwortlich. Und ich wusste, eigentlich ist innerlich was da, wo voll zwischen uns steht. Und dann ist ein Tag, bevor diese Teenager kommen, das ist quasi so als Mitarbeiter, ist man, also auf dem Pro-Camp ist man immer schon als Mitarbeiter da und dann gibt es einen Gottesdienst und man kann für sich beten lassen. Und ich gehe mit ihm, ich war dann alleine bei so einem Teammitglied und der hat für mich gebetet und gibt mir einen Bibelvers. Und Gott hat echt Humor, weil welcher Bibelvers ist das? Jakobus 5, Vers 16. Und es sagt Gott quasi direkt zu mir, hey, bekenn das, was da in deinem Leben ist und du wirst Heilung erfahren. Ich wusste, ich muss das jetzt machen. Ich kann jetzt mich nicht mehr davon zu drücken, das endlich mal ins Licht zu holen und so sagen. Und ich sage das meinem Kumpel und natürlich hat mich das extrem Überwindung gekostet, weil dann kommt er aber raus, dass ich aber nicht so der tolle Typ bin, sondern eigentlich gegen meinen Kumpel, gegen meinen Freund schlechte Gedanken habe. Und wisst ihr was, ich habe das dann zu ihm gesagt und ich bin heute immer noch in Kontakt mit ihm, das war jetzt vor, ich glaube, 5 Jahre, 6 Jahre. Und diese Art von Gedanken seit diesem Moment sind nicht mehr gekommen in meinem Leben. Diese, warum auch immer ich diese Gedanken hatte, aber nachdem ich das ihm damals bekannt habe, habe ich diese Gedanken nicht mehr gehabt. Und ich weiß nicht, warum das in meinem Leben so ist, aber ich hatte das nicht nur mit ihm, ich hatte das auch mit ein paar anderen guten Freunden. Und da war es jedes Mal so, bis ich das nicht ausgesprochen habe, stand es zwischen uns. Und ich habe dagegen gekämpft, ich habe das versucht alleine zu machen, habe das immer Gott hingelegt, aber bis ich das ausgesprochen habe, war das immer ein Problem und danach war das nicht mehr. Es war mit 4 meiner besten Freunde. Oftmals war es da Neid, dass ich auf sie neidisch war. Aber wie gesagt, bei diesem einen von diesem Sommercamp, da war es einfach nur, da habe ich gemerkt, ich bin einfach kein guter Mensch. Da war einfach Schlechtes in meinem Herz drin. Ich weiß bis heute nicht, warum. Na doch, ich weiß warum, weil ich ein schlechter Mensch bin. Und deswegen will ich dir Mut machen. Das ist nicht eine Geschichte, ich bin überzeugt davon, das ist nicht eine Geschichte, die Gott nur bei mir schreiben kann, sondern auch bei dir. Auch du kannst das erleben, du kannst frei werden von diesem Ballast, den du mit dir mitschleppst. Oder du kannst erleben, dass Gott wirklich auch Mauern durchbricht zwischen dir und den Mitmenschen. Und auch zwischen dir und Gott. Und dass eben echte Gemeinschaft möglich wird. Aber dafür muss man mutig sein. Und nicht man, sondern du. Musst mutig sein. Warum? Weil es braucht Demut. Es braucht Mut zur Schwäche, so nenne ich das manchmal. Es braucht Mut zur Schwäche. Es braucht Mut, dass du schwach wirst. Weil, wie gesagt, wenn du die Freiheit von Vergebung erfahren willst, musst du vorher das eigene Versagen eingestehen. Die Hose runterlassen und ganz ehrlich werden. Und eben ans Licht holen, dass man ein neidischer Mensch ist. Dass du in deinem Herzen vielleicht furchtbare Gedanken hast. Ja, dass du einfach ein Sünder bist. Und ich habe das in meinem Leben so erlebt, dass es eine brutale Niederlage für den Stolz in einem selber drin ist. Was ich hier jetzt so ein Stück weit geistlich anhört, ist eben das, dass in der Realität, im Alltag, ist es ein brutaler Kampf. Und also so erlebe ich das zumindest, weil wie schwer fällt es mir, Entschuldigung zu sagen. Ich habe mal gehört, dass die schwersten Worte, die ein Mensch aussprechen kann, sind, es tut mir leid. Und ich würde sagen, stimmt schon. Seit ich verheiratet bin, mache ich das nochmal ein bisschen mehr. Wie schwierig das manchmal sein kann, einfach das so zu sagen, es tut mir leid, boah, kämpfe ich da manchmal damit. Aber genau das zu überwinden, das ist wichtig und das zeigt auch einfach, die Bibel sagt, dass der alte Mensch quasi, dass dieser Sünder in mir drin, dass er sterben muss. Und das ist eben, das ist diese Herausforderung. Es braucht diesen Tod von diesem alten Mensch. Weil wenn ich eben das zugebe, dann verliere ich ja mein Gesicht vom anderen. Und das ist genau das, wenn ich diese Angst vor diesem Gesichtsverlust vom anderen, das ist das, was Bonhoeffer dann eben sagt, okay, und wenn diese Angst dich lähmt, dann bleibst du alleine. Dann bleibst du alleine. Und wenn ich ehrlich bin, dann hoffe ich, dass du jetzt gerade dass du mitgegangen bist mit dem, was ich sage und dass du dir jetzt überlegst, okay, oder innerlich zumindest sagst, hey, ich will das irgendwie machen. Ich will das auch erleben, dass ich frei werde von gewissen Dingen. Aber wie kann ich das jetzt machen? Weil diese Hürde ist wirklich riesig. Das kostet mich so viel. Dann will ich dir Mut machen, auf Jesus zu schauen. Weil wie in allem ist er uns einfach das beste Vorbild. Er selber, er hing ja als ein verachteter Mensch am Kreuz, als er gestorben ist. Feiern wir nächste Woche wieder Ostern. Er hing an diesem Kreuz und das war eine krasse Schande. Er ist da gehangen und die Leute haben ihn verspottet, haben ausgelacht, haben gesagt, was ist das eigentlich für einer? Es war eine Schande für ihn, so zu sterben. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er wusste, dass danach was Schöneres kommt. Und deswegen müssen auch wir durch diese Beichte, aber durch dieses Raushole, müssen wir es ertragen, dass unser alter Mensch stirbt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was es bedeutet, dieses Kreuz auf sich zu nehmen. Das Alte muss sterben, damit was Neues passieren kann. Und deswegen, sei mutig, sei demütig und gestehe deine Schwäche ein vor einem anderen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir bei der Vorbereitung so ein bisschen gedacht, manchmal, da rede mir ja vom Friede Gottes, wenn ich ehrlich bin, dann will ich fast lieber für eine Unruhe beten, dass es dich nicht loslässt, dass du wirklich aktiv werden willst und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in der nächsten Woche anwenden willst. Und ja, das hoffe ich wirklich. Und deswegen noch ein paar Gedanken für die Praxis. Wiederum, nicht von mir, habe ich aus diesem Buch auch von Bonhoeffer. Vielleicht nur ergänzt, wenn du das machst, hey, dann beichte konkrete Sünden. Also nicht dieses allgemeine, ja, wir tun uns alles so schwer mit Bibellese, das machen wir sowieso und das ist kein Problem für mich, das auszusprechen, weil es viel zu allgemein ist. Deswegen eine konkrete Sünde ansprechen, was ganz Klares, hey, da und da habe ich versagt, da habe ich das und das gemacht. Weil, wie gesagt, dieses, es tut mir leid, das Konkrete auszusprechen, das ist das Schwierige. Das Zweite ist, du musst es nicht für alle machen. Also ich denke zum einen, also nicht irgendwie jetzt hier im nächsten Gottesdienst herkommen und das vor der ganzen Gemeinde sage. Ich glaube, da wäre diese Hürde auch viel zu groß. Und aber es kann auch tatsächlich ein Stück weit verstörend sein oder auch Dinge beschädigen. Manche Dinge, die sind nicht dafür bestimmt, dass sie hier vor alle sind. Deswegen, wenn du das vor einem anderen machst, dann begegne dir in diesem anderen, ob das dein Bruder, deine Schwester, in dieser Person begegnet dir die ganze Gemeinde. Und hier wiederum Bonhoeffer. Er sagt, in der Gemeinschaft mit dem Bruder, da ist mir schon die Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde geschenkt. Weil keiner irgendwie in meinem eigenen Auftrag handelt, sondern im Auftrag von Jesus. Also, es reicht, wenn du zu einer Person hingehst und ihr dieses, also wenn du ja da beichtest, Elbe. Und jetzt, wer kann das sein von diesem Raum hier? Es kann jeder sein. Du kannst zu jedem gehen, der Christ ist. Denn derjenige, der wirklich auch erfahren hat in seinem eigenen Leben, dass Jesus die Sünde vergeben kann, zu dem kannst du kommen. Da braucht man keine Ausbildung dafür, da muss man dann Liebenzeitgewässe sein dafür. Du kannst zu jedem gehen. Und deswegen denke ich auch tatsächlich, dass es kann dran sein, zum Pastor zu gehen, aber nicht alle eben zu gleicher Person. Das ist auch ein Schutz für diese Person, auch vor Überforderung. Aber jetzt die Frage, wenn du zu irgendjemand anderem hier gehst, würde das verstehen? Wie würde dich angucken? Was wird passieren, wenn du tatsächlich vielleicht das machst? Naja, wenn du wirklich das erfahren hat, dass er selber ein Versager ist, dann würde er dich verstehen. Und warum? Ganz klar, wir sind alle im selben Boot. Ich habe hier auch vor ein paar Jahren schon mit einem jüngeren Mann angefangen, auch über ein gewisses Thema tauschen wir uns aus und jeden Monat telefonieren wir einmal miteinander und wir reden darüber, hey, wie geht's denn mit dem Thema? Und da ist keiner von uns so, dass wir sagen, wow, du hast jetzt schon wieder versagt, was ist eigentlich mit dir los? Nee, natürlich, ich weiß doch, ich bin genau die gleiche Gurke wie er. Ich bin genau so ein Sünder. Und deswegen, du kannst zu jedem gehen und wenn jemand, also die Person, die wird es verstehen, wenn er weiß, dass auch er ein Sünder ist. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt und dann ist der Schluss. Dieses Kapitel, das Bonhoeffer schreibt, das heißt Beichte und Abendmahl. Das heißt nicht nur Beichte, sondern das heißt Beichte und Abendmahl. Und deswegen, die Beichte ist eigentlich begleitet von einem Abendmahl. Und ihr wollt jetzt ja nächste Woche auch wieder feiern. Und zumindest bei mir daheim kenne ich das so, dass man das Abendmahl feiert und dann sagt man noch, so kommt dieser Satz, in der Stille bekennen wir, was uns besonders beschwert. Und als ich so darüber nachdachte, dachte ich mir, das ist doch eigentlich genau falsch rum. Weil das ist ja genau das, ich sage es halt vor niemand anderem, ich spreche es nicht aus. Und deswegen in der Stille sagen wir, was uns besonders beschwert, das kann nicht schlecht sein, aber wenn das einzigste Bekenntnis bleibt, dann ist es falsch. Das ist die falsche Richtung. Und das ist doch eigentlich interessant, vor Gott, also dieses stille Bekenner vor Gott, Gott ist eigentlich ein krass heiliger Gott, sodass man es gar nicht versteht. Und es fällt mir so einfach, vor diesem Gott, wo ich so unwürdig bin, meine Schuld zuzugeben. Aber vor jemand anderem, von einem anderen Mensch, wo ich weiß, dass der eigentlich viel mehr auf meinem Level wäre, da fällt es mir so schwer. Ist irgendwie komisch. Und deswegen will ich dir echt Mut machen, dass für das nächste Mal, bevor du das Abendmahl nimmst, hey, bekenne erst vor jemand anderem deine Sünde und dann nimm das Abendmahl und erlebe wunderschön, wie Gott dir darin begegnet, wie Jesus dir da Freiheit schenkt. Wie also könnt ihr hier in Ditzingen zu echter Gemeinschaft durchbrechen? Ich bin überzeugt davon, dass wir das einander bekennen müssen, wo wir Sünde sind. Und dann werden wir erfahren, was echte Gemeinschaft bedeutet. Und wir werden erfahren, wie Licht in dein Leben hineinkommt. Und dafür braucht es selber Mut. Es braucht Mut zur Schwäche, und den will ich dir echt machen. Und genau, ich möchte jetzt noch beten zum Abschied mit uns. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns Mitmenschen gibst, dass wir nicht alleine sind, dass wir in Gemeinde sein dürfen. Und ich bitte dich echt, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns das ein Stück weit in Unruhe ins Herz schenkst. Dass wir einfach wirklich nicht mehr mit diesem Ballast rumlaufen wollen in unserem Leben. Ich bitte dich dafür, dass du uns den Mut schenkst, Sünder zu sein. Dass du uns den Mut schenkst, es auszusprechen vor einem Freund, vor einer Freundin, Herr. Bitte schenk doch echtes. Und ich mag dich bitte, dass du jedem Einzelnen hier wirklich auch begegnest darin, dass einfach wirklich, dass man bekennen darf und erfahren darf, dass man geheilt wird, weil du bist bereit dafür. Und ich mag dich bitte, dass du da mit uns mitgehst und uns wirklich auch zeigst, was in der nächsten Zeit dran ist, Jesus. Ich danke dir für dieses Geschenk, dass du uns da magst mit der Beichte und auch mit Abendmahl. Danke dafür. Danke jetzt echt für diesen Morgen, dass wir hier Gemeinde haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du mit uns noch heute weiter in den Tag gehst und auch in die kommende Woche, Jesus. Amen.